Nobody is coming to save you. Get up. Be your own fucking hero. Wer immer darauf wartet, dass andere Entscheidungen für einen treffen, macht sich abhängig oder wartet ewig. Ich habe festgestellt, je länger ich darauf hoffe, dass mich jemand entdeckt, promotet oder unterstützt, desto mehr verzweifle ich. Du kannst noch so viele MentorInnen, RatgeberInnen um dich herum haben, noch so viele FörderInnen. Aber am Ende musst du für dich selbst einstehen, selbst entscheiden. Niemand wird dir das abnehmen. Und je mehr du darauf setzt, was andere tun, desto unfreier bist du. Hätte ich in meinem Leben nicht so oft gekämpft, wäre ich heute sicherlich nicht an dem Punkt, an dem ich bin. Dass es einfach ist, sagt keiner. Sei dir klar in dem, was du willst. Für dich, dein privates und berufliches Leben. Gerade in puncto Geld. Losgehen, Fehler machen, Entscheidungen treffen. Alles okay. Hauptsache, du bewegst dich. Zurück zum Flohmarkt. Als Wingman sprang am nächsten Verkaufstag mein Vater ein und gab mir nun den nötigen Rückenwind. Er bestärkte mich darin, besser zu verhandeln. Lass den anderen kommen und frag ihn, was er bezahlen möchte, bevor du einen Preis nennst. Warum? Ganz einfach. Die kaufinteressierte Person wird ihr Maximum nicht als Einstiegsgebot nennen. Genauso wie das Gegenüber nie ihren, seinen niedrigsten Preis aufrufen sollte, wenn sie oder er als Erste oder Erster am Zug ist. Außer man ist ein gutgläubiges Kind, wie ich eines war. Im Idealfall sieht es so aus. Die Person, die kaufen will, nennt einen niedrigeren Preis, als sie tatsächlich bezahlen würde. Die Person, die verkaufen möchte, nennt einen höheren Preis, als sie braucht. Wenn es gut läuft, bewegen sich beide aufeinander zu und treffen sich am Ende in der Mitte. Und, oh Wunder, die Kasse klingelte mit meiner neuen Taktik. Und am Ende stand das zu Buche, was ich im wahrsten Sinne des Wortes verdient hatte. Bedeutet übersetzt, ein bisschen geht es bei Verhandlungen wie auf einem türkischen Basar zu. Natürlich kommt es auf den Preis an. Jeder möchte ein gutes Geschäft machen. Logo. Aber auch die Stimmung muss stimmen. Das Wording, das Setting. Wie mir das im Urlaub gelungen ist, verrate ich dir gleich hier. Es war nach dem Abi, als meine Freundinnen und ich in die Türkei reisten, um unseren Abschluss gebührend zu feiern. Die Wohnung meiner Tante diente uns als Homebase, ganze 4 Wochen lang. Jackpot. Der Besuch auf dem Basar gesetzt. Und was soll ich sagen? Die Menschen, die Sprache, die Preise, von Sekunde 1 mein Terrain. Ich konnte mit meinem Wissen über Menschen, Sprache, Tradition selbstbewusst auftreten und mir wurde so, ein weiteres Mal, ein Learning fürs Leben geschenkt. Du kannst alles verhandeln, wenn du nur im entscheidenden Moment den Mut aufbringst. Nach meinem Crashkurs Verhandlungen für AnfängerInnen auf dem Flohmarkt bekam ich in der Türkei easy das Upgrade in die Kategorie Fortgeschritten. Und ExpertIn sollte folgen. Mein Tipp Nummer 1 für dein finanzielles Level-Up lautet: Suche dir Räume und Situationen, in denen du dich wohlfühlst, um Verhandlungen zu üben. Das kann dein Heimatort sein, weil dir die Umgebung bekannt ist. Eine gestellte Gesprächssituation mit der Lieblingskollegin oder dem Lieblingskollegen, weil du ihr oder ihm vertraust. Dein iPhone, weil du mit einem Video ohne großen Trouble im Selfie-Modus checken kannst, wie deine Körperhaltung ist. Tipp Nummer 2: Verhandle. Immer und ohne Ausnahme. Dazu gehört, steige höher ein, als du dich normalerweise trauen würdest. Verhandle Waren und Angebote nach. Nimm die Fuck-off-Haltung ein, weil du deinem Gegenüber so freundlich, aber bestimmt vermittelst, dass du nicht angewiesen bist. Nicht auf das Produkt, nicht auf das Gehalt, nicht auf den Job. Du nimmst alles super gern, aber zu deinen Bedingungen. Oder anders gesagt, go for it, because missed opportunities hurt much more than rejections. Grenzen, auch finanzielle, verschieben sich, sobald du dich aus deiner Komfortzone bewegst. Nicht ohne Grund schreibt der Duden, dass das Wort Komfortzone oft leicht abwertend gemeint ist. Komfortzonen fühlen sich natürlich gut an, sonst würde sich nicht das Wort Komfort darin verstecken. Und sie sind ein Stück weit und in bestimmten Situationen im Leben auch okay, aber eben nicht so richtig geil. Vor allem nicht, wenn du dich weiterentwickeln willst, du vorankommen möchtest, du unzufrieden oder gar unglücklich mit deiner aktuellen Lebenssituation bist. By the way, das gilt übrigens nicht nur in Sachen Money Mindset, sondern auch für unglückliche Beziehungen und ätzende Arbeitsstellen. Ich selbst hatte lange kein Gefühl für Geld. Erst seit Beginn meiner Selbstständigkeit vor 6 Jahren setze ich mich mit dem Thema auseinander. Ich war lange, sehr lange im Club der Finanznewbies. So viel weiß ich jetzt schon. Je früher man sich mit Geld auseinandersetzt, desto besser. Und wer seine Finanzen kennt, hat sein Leben im Griff. 3 Dinge sind für mich in Sachen Finanzen essentiell. Erstens, Wissen ist Macht. Egal, ob es Bücher, Tageszeitungen oder soziale Medien sind. Lesen, lesen, lesen. Denn Lesen bildet. Nur wenn du weißt, wovon du sprichst, hast du eine gute Verhandlungsbasis. Zweitens, recherchiere im Markt. Gerade und besonders für Gehaltsgespräche ist das wichtig. Was ist üblich? Was wird bezahlt? Wie weit geht die Range? So kommst du weiter. Drittens, mache Geld zu deinem Thema. Offen und ehrlich, frei und ungezwungen. Triff dich mit deinen Freundinnen zu einem monatlichen Finance Circle. Gehaltsgespräche, Kryptowährung, Eheverträge, die Themenliste liefere ich dir hier gern for free. Je natürlicher Geld für dich wird, je mehr es ritualisiert und in den Alltag eingebunden wird, desto mutiger wirst du. Die nächste Stufe in Sachen Female Empowerment ist für mich ohnehin, Gehälter und Honorare offen zu legen. Tja, wirst du jetzt sagen, über Geld spricht man nicht. Das haben wir schon als Kinder alle eingetrichtert bekommen und brav auswendig gelernt. Der gute alte Volksmund. Zeit, ihn auf den Kopf zu stellen. Beispiele gefällig? Bitte hier. Geld allein macht nicht glücklich? Nun, Geld mag im Leben sicher nicht alles sein, aber Geld macht so vieles so viel einfacher. Für sein Geld muss man hart arbeiten. Ersetze hart durch smart. Geld ist die Wurzel allen Übels. Bullshit, wenn man beispielsweise nur daran denkt, wie viel Wirkung man mit Invests in Gründerinnen schafft. Ich gebe es zu, ich liebe es, Geld zu verdienen. Viel Geld zu verdienen. Geld bietet mir das größtmögliche Gefühl der Freiheit. Den Duft eben dieser Freiheit erschnupperte ich bereits als Kind. Jeden Tag besuchte ich nach der Schule meine Mutter bei ihrer Arbeit als Verkäuferin im Schmuckladen. Statt Satz des Pythagoras stand dann Menschenkenntnis auf dem Stundenplan. In den Auslagen Thomas Sabo, Dior, Prada, das Who is Who der Schmuckszene. Hinter der Theke ich, die beobachtete, wie die Menschen ein- und ausgingen. Ehepaare, deren Rollen klar verteilt waren. Er, der Geldgeber, sie, die sich etwas Nettes aussuchen durfte. So großzügig die Geste der Gentleman wahrscheinlich gemeint war, mich turnte sie einfach nur ab. Viel attraktiver fand ich die Frauen, die sich ihren Schmuck selbst kauften. Diese Coolness, diese Selbstverständlichkeit, das faszinierte mich und imponierte mir. Ich saugte alles in mich auf, speicherte die Szenen auf meiner inneren Festplatte ab und ging Jahre später selbst shoppen. Wie gut erinnere ich mich an den Tag, als ich mir meinen ersten etwas teureren Schmuck selbst gekauft habe. Dieses Gefühl, in den Laden zu gehen und zu wissen, dass ich mir das Teil selbst gönne, unbezahlbar. Es ist cool, teure Sachen geschenkt zu bekommen. Noch cooler ist es, sich diese selbst zu kaufen. Und hey, niemand muss auf der Düsseldorfer Kö oder auf der Münchner Maximilianstraße Stammkundin sein. Es reicht, sich sein eines Lieblingsteil auszusuchen, für das es sich lohnt, die viel zitierte Extrameile zu gehen. Die Courage aufzubringen, im nächsten Gehaltsgespräch 300 Euro mehr zu veranschlagen. Challenge? Ab sofort von dir accepted. Wer mir in den sozialen Medien folgt, weiß, wie sehr ich LinkedIn und Instagram liebe. Es ist mein Tagebuch und ich lese gern bei allen anderen mit. Eine Followerin taggte mich im vergangenen Jahr auf ihrem Reel. Die Hauptrolle darin ein Cartier-Armband. Ein Exemplar aus der Love-Kollektion, für das man zu zweit sein muss, damit man es an- und ablegen kann, weil es einen kleinen Schraubenzieher dazu braucht. Meist wird eben dieser Schraubenzieher von dem Partner oder der Partnerin verwahrt als Zeichen ewiger Liebe. Ich habe lange gehofft, dass jemand kommt, der mir das Armband schenkt, schrieb mir die Followerin in einer persönlichen Nachricht. Bis ich festgestellt habe, dass ich selbst die Person bin, die mir am nächsten steht. Auch wenn die Followerin sicher jemanden gebraucht hat, um sich das Armband anzulegen, finde ich ihre Message stark. Dazu passt doch: Compliment yourself. Get dressed up for yourself. Take yourself out and celebrate your life. A woman becomes a force when she learns to be her own best friend. Eben weil ich mit sehr wenig Geld aufgewachsen bin, war es immer mein Ziel, so viel zu haben, dass ich finanziell unabhängig leben kann. Ich will aber auch nicht verleugnen, dass ich auf dem Weg dorthin, der jede Menge Mut gekostet hat, immer wieder mit meinen Urängsten konfrontiert wurde. Du erinnerst dich, der Bankautomat, der keine Münzen ausspuckt. Wie oft standen mein Mann und ich zumindest gefühlt vor einer Insolvenz? Wie viele Male habe ich mir kein Gehalt überwiesen? Und wie sehr ärgere ich mich bis heute, wenn wir ein Projekt und damit Geld gewinnen, um es wenige Wochen später wieder zu verlieren? Die Achterbahnfahrten des Unternehmertums. Ich bin davon überzeugt, dass Geld bei mir Dreh- und Angelpunkt für ganz vieles ist, weil meine soziale Herkunft nun mal so ist, wie sie ist. Geld ist mein Antreiber, mein Mutmacher, meine Unabhängigkeit. Wenn du immer wenig hattest, dann ist dein Wunsch nach mehr sehr stark. Auch dann, wenn du von einem Thema so gar keinen Plan hast. Bestes Beispiel: Investments in Startups. Ich dachte immer, das ist etwas für Menschen mit sehr viel Ahnung und sehr viel Geld. Stimmt, es braucht Ahnung und es braucht Geld. Aber heute weiß ich, alles ist erlernbar. Vor etwa 3 Jahren fing ich an, in Startups zu investieren. Und zwar in solche, die von Frauen gegründet werden. Es ist nämlich so, Frauen haben schwerer Zugang zu Kapital als Männer. Studien zeigen, wenn eine Frau exakt dieselbe Idee pitcht wie ein Mann, bekommt der Mann das Kapital, nicht die Frau. Tatsächlich aber führen dokumentierte Erfahrungswerte uns deutlich vor Augen, dass die von Frauen geführten Startups erfolgreicher sind. Ich persönlich will nicht, dass Produkte und Dienstleistungen nur von einem Geschlecht gedacht oder gemacht werden. Im Rückblick war mein Vorhaben ziemlich mutig. Schließlich musste ich während der Gründer-Events, die ich besuchte, Begriffe wie Bootstrapping und Burn Rate erstmal heimlich auf der Toilette googeln. Bis dahin dachte ich immer, Track Record sei eine Playlist. Soweit, so unwissend. Meine gute Freundin und Wirtschaftswissenschaftlerin Ann-Christine Achleitner stand mir zur Seite und erklärte mir, dass das Startup-Lexikon kein Buch mit 7 Siegeln sei. Schlussendlich kochen alle nur mit Wasser. Ich ließ mich demnach nicht von meiner Idee abbringen, in Gründerinnen zu investieren, las mich ein, lernte dazu, sprach mit meinen Mentoren und Mentorinnen. Als ich die ersten Gespräche mit anderen Investoren, meistens eben Männer, und Risikokapitalfirmen führte, wurde mir gesagt, ich solle es lassen. Grund 1, ich hätte keine Ahnung, weil meine eigenen Firmen zum damaligen Zeitpunkt ohne Investoren liefen. Grund 2, in Frauen zu investieren, sei kein Business Case. Ihr könnt euch meine Reaktion ausmalen. Heute arbeitet mein Kapital in mehr als 10 Startups. More to come. Meine Investmentfirma wächst. Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts. An dieses Zitat der Feministin Simone de Beauvoir erinnere ich mich gern, wenn ich Deals aushandle. Mein Ehrgeiz ist geweckt, wenn ich Ungerechtigkeit wittere. Fast vergleichbar mit der Perfektion von Beyoncé, wenn sie einen neuen Song released. Ob ich mir vorstellen könne, neben einem deutschen Philosophen im Panel zu sein, lautete einmal eine Anfrage an mich. Die Organisatoren und ich schwammen auf einer Wellenlänge, bis es darum ging, in welcher Höhe mein Honorar ausfallen sollte. Das Argument, der Auftritt sei für mich eine Chance, bringe große Sichtbarkeit, zudem sei das Budget durch den Philosophen aufgebraucht. 21, 22, 23. Statt klein beizugeben, nahm ich all meinen Mut zusammen und beendete die Verhandlung, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Ich nehme dasselbe Honorar wie der andere Gast. Dass mein Mitstreiter standardmäßig einen hohen Satz veranschlagte, war sowieso klar. Ich konnte nur gewinnen. Als Topping servierte ich eine mir doch egal Haltung, garniert mit meinem inneren fucking Hero. Next, bitte. Obwohl ich am Ende den Honorarpoker gewonnen habe und die Oberhand behielt, ärgerte ich mich über das Verhalten des Veranstalters. Man muss kein Mathe-Genie sein, um zu checken, diese Rechnung würde nicht aufgehen. Die Chance auf Sichtbarkeit bei einem Panel gegen einen Auftritt zum Nulltarif? Please. Da lebe ich lieber damit, dass Frauen wie ich als geldgeil bezeichnet werden und den Hals angeblich nicht voll bekommen. Solange solch ein Mindset herumschwirrt, wundert es mich nicht, dass Frauen, die sich aktiv mit ihren Finanzen auseinandersetzen, als eingebildet, unsympathisch und aufdringlich gelten. Männer sind dagegen ambitioniert und Menschen, mit denen man gerne arbeiten möchte. Wow. Unverhältnismäßige Abhängigkeiten sind fies. Im Job und im Privatleben. Finanzielles Ungleichgewicht in der Ehe beispielsweise, ganz schlimm. Ein Ehevertrag muss her, gerade wenn man über Kinder nachdenkt. Wenn Frauen Care-Arbeit leisten, muss die Kerbe bezahlt werden. Die Rentenkasse füllt sich nicht von allein. Und niemand von uns möchte in der Altersarmut landen. Leider merke ich immer wieder, dass Geld und Finanzen viel zu selten auf den Tisch von Paaren kommen, obwohl man genau diesen täglich miteinander teilt. Und ich frage mich, warum fehlt den Frauen der Mut dazu? Im besten Falle ist der Partner doch der Mensch, der einem am nächsten steht. Ich hatte damit kein Problem. Mein Vater trieb das Thema dennoch um. Als Marco und ich meiner Familie verkündeten, dass wir heiraten wollten, warf er ein: Welchen Namen nehmt ihr an? Direkt gefolgt von: Behältst du dein eigenes Konto? Marco und ich besitzen je ein eigenes Konto, wir sorgen beide eigenständig vor. Um Diskussion und ständiges Aufrechnen, wie anstrengend, zu vermeiden, rate ich zu einem Gemeinschaftskonto für Miete, Versicherung, kurzum Fixkosten und Unternehmungen. Die Blaupause für das perfekte Beziehungsmodell in Sachen Finanzen kann ich dir nicht geben. Will ich auch gar nicht. Aber mir liegt am Herzen, dir mit auf den Weg zu geben, dass du das Thema Finanzen ansprechen musst. Im Austausch bleiben. Und, wenn es sein muss, harte Diskussionen führen. Stell dich so auf, dass du dich wohlfühlst, dass es euch gut geht, dass es für dein Leben stimmig ist. Aber vor allem, dass du frei, unabhängig und abgesichert bist. Es gab Zeiten, in denen Marco mehr verdient hat als ich. Allein durch meine Vorträge und Moderation bin ich ihm inzwischen voraus, zumindest finanziell gesehen. Während ich als Außenministerin unserer Firmen auftrete, ist Marco der Innenminister. Er organisiert und plant, macht und tut, hält das Team zusammen und mir den Rücken frei. Jeder von uns beiden trägt seinen Teil dazu bei, dass wir erfolgreich sind. Am Ende sind wir Geschäftspartner und Lebenspartner. Egal wie niedrig mein Kontostand auch war, ich war nie knausrig. Ich schenke gern, lade gerne ein. Mit Sparsamkeit komme ich klar, aber Geiz geht gar nicht. Wenn du mit Geld geizig bist, bist du auch mit deinen Emotionen geizig, sagte meine Mama einmal im Gespräch. Eine Botschaft, die bleibt. Deshalb sei nicht geizig, weder was deine Emotionen betrifft, noch im Umgang mit Geld. Denk immer dran, Geldwissen ist Macht. Und auch, if I do a job in 30 minutes, It's because I spent 10 years learning to do that in 30 minutes. You owe me for the years, not the minute. Ich danke mir vom Mut, selbst sein größter Fan zu sein. Wenn ich zu Hause bei meiner Familie in Karlsruhe bin, erzähle ich, welche Projekte aktuell bei mir anstehen. Außerdem schwelgen wir gemeinsam in Erinnerungen. Bei einem dieser Heimatbesuche fiel mir kürzlich mein altes Poesiealbum in die Hände. Darin steht, sei wie das Veilchen, sittsam, bescheiden und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Eine Lebensweisheit von Anno Dazumal, die es bis in die 90er Jahre und in mein Poesiealbum geschafft hat. Für mich hätte besser gepasst, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Eigenlob stinkt, von wegen. Ich danke mir selbst. Warum? Das hörst du gleich. Ich danke mir selbst. Genau diese Worte waren es auch, die Kenza Aid Si Abu Liadini wählte, nachdem sie den Digital Female Leader Award, kurz DFLA, im Bereich IT-Tech gewonnen hatte. Der DFLA ist der Preis, den Global Digital Women jedes Jahr im Rahmen einer Veranstaltung verleiht, damit Expertinnen und Pionierinnen aus der Digitalbranche sichtbar werden. Kenza nutzte diese Chance und die Bühne, um sich selbst bei ihrer Dankesrede an Stelle 1 zu nennen und klarzumachen, dass sie ihr größter Fan sei. Statt sich zuerst bei Familie, PartnerInnen und ehemaligen ChefInnen zu bedanken, so wie es jeder und jede erwarten würde. Mich flashte das. Und wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich allein für Kenzas Wow-Auftritt an diesem Abend einen Zuschlag auf den Ticketpreis verlangt. Self-Empowerment, wie es im Lehrbuch steht. Klar ist nämlich, natürlich besitzt dein Umfeld einen Anteil daran, dass du erfolgreich bist. Da sind Leute, die dir Türen öffnen, sich bei anderen für dich stark machen und dir helfen, dass du es in bestimmte Positionen schaffst. Wenn du deinen Weg und Karriere machen willst, kommt das größte Commitment jedoch immer von dir selbst. Was hier logisch, banal und selbstverständlich klingt, braucht Mut, um es laut und vor vielen Menschen wie am Abend des DFLA auszusprechen. Kenza tat es. Mich beeindruckte ihre Dankesrede jedenfalls so sehr, dass ich sie in meine innere Mutmach-Schatzkiste aufgenommen habe. Und bei der nächsten Gelegenheit werde ich diese öffnen. An manchen Tagen spule ich den Auftritt von Kenza Aid Si Abu Liadini vor meinem geistigen Auge ab, weil ich rastlos bin und währenddessen vergesse, mir selbst zu danken. Ich verrate dir ein Geheimnis. Je höher ich auf die Erfolgs- und Karriereleiter geklettert bin, desto weiter wollte ich. Keine Frage, ich habe viel erreicht, Unternehmen aufgebaut, eine tolle Partnerschaft. Meine FreundInnen sind super und zu meinen Eltern pflege ich ein gutes Verhältnis, was für mich sehr prägend ist. Bei jedem Meilenstein, den ich schaffe, müsste ich ein Feuerwerk anzünden und eine große Party feiern. Was passiert stattdessen? Statt Erfolge als Erfolge zu zelebrieren, verleiten sie mich dazu, noch mehr zu wollen. Aufgabe A, check. B, check. C, double check. Höher, schneller, weiter, Tijen. Die Geschwindigkeit, die ich vorlege, für viele schwindelerregend. Und trotzdem geht es mir nicht fix genug. Kaum war mein Lippenstift Red Tijen auf dem Markt, spielte ich im Kopf alle weiteren Farben durch, die zu mir und meiner Community passen. Das Buchmanuskript, fertig in knapp 4 Monaten, ohne alle anderen beruflichen Termine abzusagen, mein Daily Business lief weiter. Und während das eine Buch noch in der Mache war, entwickelte ich in meinem Kopf bereits die Idee für das nächste.